Ihr Lieben, ich habe neulich ein T-Shirt entdeckt. Ihr müsst es jetzt gar nicht lesen können, aber ich habe es einfach mal ausgedruckt auf dem Stand. Und das ist sehr passend. Im Englisch. I want to be so full of Christ that if a mosquito bites me, it flies away singing, there is power in the blood. Also für die, ihr habt schon gelacht, von daher seid ihr des Englischen mächtig vielleicht für die. Ich übersetze nochmal. Ich möchte so sehr von Christus erfüllt sein, dass wenn mich ein Moskito sticht, ja, sie singend davonfliegt, im Blut liegt Kraft. Also dieses Statement passt doch wunderbar und sehr schön zur heutigen Yumiko und zu dem Thema erfüllt. Dein Leben ist einmalig, verpasse ich es nicht. Weil diese Message hier von diesem T-Shirt ja zum Ausdruck bringt, ich habe einen Wunsch, ich habe ein Anliegen, ich habe ein Begehren, ich will von Jesus erfüllt sein. Erfüllt sein. Und zwar voll und ganz und nicht so ein bisschen. So nach dem Motto, ich gehe all in, sodass er all in me ist. Aber eigentlich ist es ja andersrum. Jesus geht all in für mich, dass ich all in him habe. Ne? So ist es. Aber dieser Wunsch, erfüllt zu sein von Jesus, dass das andere irgendwie sehen und merken, spüren oder, denkt man, die Moskito auch schmecken, dass da was anderes ist in unserem Leben, in unserem System. Ich gehe mal davon aus, dieser Wunsch ist da. Manche schmunzeln, manche lächeln mich freundlich an, das tut sehr gut, Dankeschön. Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Wer würde sich denn so ein T-Shirt kaufen und damit rumlaufen? Okay, das sind schätzungsweise vielleicht mal 10-20%. Gut, nicht jeder muss ja sein Herzensanliegen so zur Schau stellen. Das ist ja auch eine gute christliche Tradition, lieber demütig zu sein. Das verstehe ich. Aber nochmal Handzeichen bitte. Wer würde sagen, okay, hinter diesem Anliegen, hinter diesem Statement, da stehe ich voll und ganz. Das will ich, das ist so mein Wunsch. Ja gut, wunderbar ist er, das war schon fast rhetorisch. Ja, das hätte ich euch auch schon fast unterstellt. Denn ihr seid heute auf einer Missionskonferenz. Ihr habt euch dafür entschieden, an einem heiligen Sonntag nicht irgendwo auf der Sonntagscouch zu liegen und den Tag mit irgendwelchen anderen Dingen zu erfüllen. Nee, ihr habt euch dafür entschieden, hier, jetzt sage ich es mal fromm, unters Wort zu kommen. Ne? Bibelarbeit zusätzlich und da noch ein paar an der Zahl, das ist große Klasse. Und das spricht davon und zeigt letztlich, dass in euch so ein Erfülltwerden-Anliegen da ist und dass ihr eine andere Füllung anstrebt. Und anstreben ist heute so ein Wort, das wird öfters mal auftauchen. Wenn irgendetwas erstrebenswert ist. Keiner will ja ein Streber sein, richtig? Oder eine Streberin? Da frage ich jetzt nicht, wer das sein will. Manche sind es von Natur aus. Aber dieses Anliegen, ich will etwas, ich strebe etwas, ich trachte nach etwas, ich wünsche mir, ich suche. Das ist übrigens ein Wort, das uns heute, wie gerade schon gesagt, begleiten wird. Es ist ein griechisches Wort, das heißt zeteo. Das taucht in der Bibel immer wieder auf. Und es steht für suchen, wünschen, trachten nach, begehren und eben erstreben. Die Frage ist natürlich, wonach strebe ich? Oder wonach strebst du? Wenn dir das Wort Streben nicht so gefällt, dann nimm Suchen oder Wünschen oder man könnte es noch ein bisschen postmoderner, worin liegt deine Sehnsucht? Ja, also ist egal, wie du es jetzt ausdrückst, aber da mag was in dir schlummern, wo du sagst, jawohl, dafür setze ich mich ein, dafür lebe ich und dafür opfere ich vielleicht auch meine Zeit, mein Geld und so weiter. Also wir verstreben nach den verschiedensten Dingen. Und wenn du aufgehört hast zu streben, irgendwie so CTO umzusetzen, dann würde ich mal fast sagen, dann bist du tot. Weil irgendwas im Leben will man ja immer irgendwie. Und wenn es nur die Grundbedürfnisse sind. Also, wonach strebst du? Nach Glück, nach der Erkenntnis, nach dem Sinn, oh, nach einer Familie, vielleicht nach Erfolg, die große Karriere, das viele Geld, wir sind im Schwabenland. Vielleicht sehnst du dich nach dem Häusle, dem eigenen natürlich. Oder du sehnst dich nach der Anerkennung. Oder, ganz jung, ne, viele Insta-Likes und so, ne? Dass da möglichst viele irgendwie, ah, cool, like, ne? Wunsch nach Erfüllung, Zugehörigkeit, Heimat, Ganzheit, Frieden, die ist in uns allen verankert. Du wurdest ein Stück weit so programmiert, von Gott geschaffen. Das steckt in einer Lebens-DNA drin. Und heute möchte ich euch einen Oberstreber vorstellen. Ein Oberstreber aus der Bibel. Und er hat uns einiges zum Thema Streben zu sagen. Es geht um einen jüdischen Eiferer, der zum Christusstreber des Neuen Testaments wurde. Es geht um Paulus. Und ich lese uns aus dem Philipperbrief des Neuen Testaments, Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Und ich wage es mich gar nicht zu fragen. Also wer eine Bibel hat, wunderbar, raus damit oder Handy an. Philipper 3, 7, 8 zum Mitlesen. Da schreibt Paulus: Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, mein Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbares Großes, dass ich, wenn ich auf irgendetwas anderes verlassen würde, ich nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Also nochmal, unüberbietbar, warum Jesus alles ist und alles andere Müll ist. Es gab hier schon böse Mails, so nach dem Motto, werden hier die andere Religionen diffamiert? Was ist denn das für ein Thema hier? Also ich orientiere mich nur ganz biblisch, ne? Philipper 3, Vers 8, da steht so drin, ne? Nur, dass wir das nochmal ganz klar haben. Anhand dieser Verse möchte ich uns heute drei Impulse, so geistliche Impulse geben, die unser Streben bewahrt, auch unser Streben irgendwie navigiert, eine Ausrichtung gibt und unser Streben sogar so richtig befeuert. Mein erster Impuls, damit ihr ja auch was zum Mitlesen habt: Das Verlustgeschäft, lass das religiöse Streben bleiben. Also stell dir mal folgende Situation, folgendes Szenario vor. Du bist eine Geschäftsfrau oder ein Geschäftsmann. Du bist dabei, deine aktuellen Umsätze zu überprüfen und jeden Monat hast du auf dein Konto einen Scheck eingereicht. Du hast dir natürlich die Gesamtsumme notiert, wie viel da drauf sein müsste. Und dann auf einmal kommt der Bankauszug. Und zu deinem Schrecken stellst du fest, dass das Geld anstatt deinem Konto zugeführt wurde oder gutgeschrieben wurde, abgezogen wurde. Jeder eingereichte Scheck war eine Überweisung an ein anderes Konto. Und da du währenddessen viele andere Anschaffungen getätigt hast, bist du anstatt im Plus nun im Minus. Die Lage ist nicht nur ernst, nein, im Gegenteil, sie ist äußerst schwierig. Dein Konto ist nicht ausgeglichen, sondern du bist tief verschuldet. Was würdest du denn hierzu sagen? Wahrscheinlich nicht viel oder irgendwie verzweifelt: Oh Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie konnte das nur passieren? Und genauso muss es für Paulus gewesen sein. Er war ein Streber vor dem Herrn. Ein Jude, ein Israelit. Ein paar Verse vorher kann man das sehr schön nachlesen. Er eiferte für das, also dieses Zeteo, er strebte, ne, richtig. Er strebte für das Gesetz, die Regelungen Gottes einzuhalten, Vollgas gegeben. Und das nicht nur für 80%, 90%, das war einer 120%. Gib ihm, jawohl, volle Kanne, keine halben Sachen. Deswegen hat er sich auch der religiösen Strebergruppe angeschlossen, das waren die Pharisäer damals. Und er sagte über sich, das kann man zwei Verse vorher lesen: In meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde von Jesus, verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Huiuiui. Also Herr Paulus, da haben wir einen religiösen Superman vor uns. Da passt ja alles. Herkunft, Überzeugungen, die Vorzüge, die er hatte, so als ein Jude, als ein Israelit. Sein Einsatz hatte gestimmt, die Leistung war klasse. Tadellos. Man könnte auch sagen und übersetzen, vollkommen. Hui. Also da ich war in Papua-Neuguinea, da gibt es Schildkröten, relativ große. Und Schildkröten haben so die Angewohnheit, sich so auf die Brust zu klopfen. Ne? Paulus hätte das tun können. Also guck mal her, ich bin's. Ich bin gut, tadellos, super, wunderbar. Ich halte alles ein, das, was Gott von mir will. I did it. Ne? So in dem Stile. Aber die Sicht des Paulus, die wird von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt. Und zwar dann, als Jesus ihm begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus. Als er auferstanden ist und auf einmal, hups, da wird sein Denken, sein religiöses System echt auf den Kopf gestellt. Ja, Jesus macht einen Strich durch seine Rechnung. Anstatt von Gott irgendwie angenommen zu sein und einen großen Schulterklopfer zu kriegen von Gott, muss er feststellen, oh Mann, ich bin eigentlich verworfen. Anstatt auf seinem religiösen Streben vorangekommen sein, auf diesem Weg, ist er vom Weg abgekommen. Mist. Und als der große Gewinner dazustehen, steht er jetzt als der große Verlierer da. Das war der Schock schlechthin für sein religiöses Denksystem. Und schmerzlich muss sich Paulus diese krasse Fehlkalkulation eingestehen. So wie mit diesem Konto. Oh Mann, wie kann das denn sein? Anstatt Plus ist es ein ordentliches Minus. Kein Wunder, dass er sagt, was mir Gewinn war, das habe ich für Schaden erachtet. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust. Jetzt ist die Frage, was meint dieses alles? Alles ist Verlust. Ich glaube, man muss es darauf beziehen, was er vorher schreibt, auf die Vorzüge, auf dieses Anliegen und dieses Streben. Naja, also wenn ich die Gesetze Gottes einhalte, ganz genau, wenn ich diesem Weg folge, dann schaffe ich es zu Gott. Dann finde ich den Weg zu Gott, zum Heil, zum Frieden, dann passt das. Aber Paulus erkennt über seiner Streberei no way über das Gesetz. Das ist kein Weg. Dieser Weg führt nicht ans Ziel. Das Gesetz ist eine Sackgasse und keine Himmelsleiter. Da komme ich nicht an. Da kann ich mich noch so sehr anstrengen, wie so ein Hamster im Rad, laufen, laufen. Für einen Hamster geht es immer aufwärts. Ne? Aber er läuft sich müde, weil er religiös strebt. Und deswegen macht er die Entdeckung seines Lebens, Paulus, und er gebraucht ein drastisches Wort hier. Ich erachte alles, jetzt steht hier Müll. Wenn man genau guckt, müsste man es hochdeutsch sagen, Kot, also umgangssprachlich Scheiße. Ich erachte alles für Sch. Alles für Sch. Ne? Für das, was ich jetzt in Jesus gefunden habe. In das, was ich in ihm habe, durch ihn habe, was mir da an Erkenntnis geschenkt wurde. Also sein bisheriges Streber- oder religiöses System wird auf den Kopf gestellt. Und aufgepasst. Aufgepasst, dieses Streberphänomen steckt auch in dir und in mir. So ein Streben. Denn von Natur aus neigen wir alle mehr oder weniger stark dazu, sofern wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, dass wir durch unser Wohlverhalten, durch unsere guten Taten oder Leistungen uns irgendwie so das Wohlwollen Gottes erhaschen können, irgendwie einen Zugang zu ihm bekommen. Und übrigens, alle Religionen basieren fast auf diesem Prinzip, obwohl es ein Thema mit ganz vielen tausend verschiedenen Variationen ist. Zum Beispiel gibt es Religionen, die sind stark nationalistisch. Das heißt, wenn du zu Gott kommen willst, musst du zu unserer Gemeinschaft gehören und dich an unsere gesellschaftlichen Spielregeln halten. Dann gibt es Religionen, die sind stark spiritualistisch. Ich komme zu Gott, indem ich bestimmte Transformationen meines Bewusstseins durchlebe. So komme ich dann irgendwie zu Gott oder einer transzendenten Gottheit. Oder dann gibt es die Religion, irgendwie bei Paulus, die legalistischen, die gesetzlichen. Also wenn ich einen gewissen Verhaltenskodex einhalte, erstens, zweitens, drittens, ne, Sonntag immer in Gottesdienst, jeden Tag die Bibel lesen, immer die Regeln, erst dann ist Gott mit mir zufrieden. Erst dann liebt er mich. Erst dann schüttet er seinen Segen über mich aus. All diese Varianten verfolgen ein Stück weit eine gleiche Grundlogik. Wenn ich etwas leiste, wenn ich gehorche, dann nimmt Gott mich an. Und deswegen ist die Folge daraus, dass ich mich anstrenge, möglichst genau, detailgenau das auszuführen und umzusetzen, was Gott will. Und ich darf ja nichts dabei falsch machen. Und wehe dem, ich mache was falsch. Man fragt nicht nach dem Sinn des Gebotes oder dem Geist des Gesetzes, sondern man starrt auf das Detail. Und deswegen muss es umgesetzt werden. Also die Gleichung lautet Erlösung durch Eigenleistung. Und deswegen steckt hinter vielen Religionen und hinter vielem Streben des Menschen eigentlich die Selbsterlösung. Und die schreckliche Wahrheit ist, aufgepasst, ihr Lieben, bei jeglicher religiöser Streberei, sie ist, macht dich untauglich für den Himmel. Die disqualifiziert dich sogar. Außerdem ist dieses religiöse Streben furchtbar anstrengend. Es ist Schwerarbeit. Selbstrechtfertigung ist stressig. Ja, viele plagen sich ab, um sich selbst etwas zu beweisen. Wir wollen Gott oder unseren Mutmenschen oder vielleicht uns selbst sagen, wie gut wir sind, wie vorbildlich wir sind, wie fromm, wie hingegeben, egal was es ist. Und nochmal, das Laufen im Hamsterrad wird nicht eher aufhören, bis wir im Evangelium Ruhe finden. In dem, was Jesus uns sagt. Daher gibt es nur eins, lasst das religiöse Streben sein. Und diese Falle der religiösen Streberei können wir auch als Jesus-Leute hineintapsen. Auch dann, wenn wir schon lange mit ihm unterwegs sind und ihm folgen. Wir wissen zwar natürlich, wir müssen uns den Himmel nicht mehr verdienen. Ja, er wurde uns ja geschenkt. Aus Gnade. Amen dazu. Amen. Amen. Das war sehr verhalten, ihr Lieben. Nochmal. Der Himmel ist uns geschenkt aus Gnade. Amen.
Amen.
Okay, ich bin schon besser. Ne? Ich sieh's, man soll die Interaktion hier fördern. Aber aufgepasst. Danach, nachdem uns Gott angenommen hat, ist es umso wichtiger für uns als Christen und Jesus-Leute, dass wir diese Erwählung, dieser Rechtfertigung, dass wir uns dessen auch würdig erweisen. Thomas Harry schreibt in seinem Buch sehr treffend und sehr provokant, wie ich finde, die protestantischen Konfessionen, da gehören wir ein Stück weit auch dazu, machen zwar nicht das Christwerden von der Leistung abhängig, wohl aber das Christsein und das Christbleiben. Da zählt dann auf einmal die Leistung. Dranbleiben, Ärmel hoch, Hände, streng dich an, bet mehr, auf. Ne? Das klingt doch nach Anstrengung, nach Leistung. Sei tüchtig und selbstlos. Ah, nicht so egoistisch und so, ne? Tüchtig, selbstlos, so lautet die vereinfachte Formel einer typisch protestantischen Lebenshaltung. Und versteht mich bitte richtig, in der Bibel finden wir das durchaus. Sei tüchtig und sei fleißig, ne? Durchaus. Aber es ist ein sehr schmaler Grat. Und ich werde uns nachher da noch ausführen, wie wichtig es ist, wie ein gutes, gesundes Streben aussieht. Denn es gibt auch ein toxisches, ein fehlgeleitetes Streben, so wie wir das durchaus bei Paulus schon gesehen haben. Eine große Gefahr für uns als Christusleute ist, dass wir in die Falle einer, ich nenne es so, einer leistungsorientierten Spiritualität hineintappen. Was meine ich damit? Eine leistungsorientierte Spiritualität erkenne ich daran, dass mich relativ schnell das schlechte Gewissen packt, wenn ich mal morgens oder so meine Bibel nicht gelesen habe. Oder nur wenig gelesen habe. Oder vielleicht nicht genug gebetet. In einer leistungsorientierten Spiritualität, da geht es um die Performance. Wie komme ich an? Passt das? Ne? Ich muss ja gut sein, will gut sein. Es geht dann auch um die Annahme, dass es mir nur dann geistlich gut geht, wenn ich eben so meine frommen Sachen ausgeführt habe. Ich war lange Zeit für Studierende an der Internationalen Hochschule in Liebenzell zuständig. Und habe ich mir immer angewöhnt zu fragen, wie geht's dir denn geistlich? 98% jeder hat gesagt, naja, mir geht's gerade nicht so gut, weil ich nicht so gut, ich lese nicht so regelmäßig Bibel. Aber im Beten habe ich jetzt zurzeit auch nicht so viel Zeit. Also habe ich gedacht, sage mal, wie wenn das christliche Leben, meine Beziehung zu Jesus über diese frommen Übungen, versteht mich richtig, ich ermutige jeden, lese die Bibel, absolut. Nimm das auf, vertief dich darin. Aber man merkt so in der Selbstreflexion, hups, wie schnell es doch auch geht, dass wir in so eine fromme Streberei vielleicht hineinkommen. Und man merkt dann auch in einer leistungsorientierten Spiritualität, dass man, wenn man dann auch vor Gott kommt, dann kommt man kaum zur Ruhe. Da geht es dann immer auch so ein bisschen um das, was man tun sollte. Arbeiten und die Leistungen. Und man geht dann vielleicht nur in die Stille, damit man wieder mehr Power, mehr Kraft und mehr Drive hat, um all das tun zu können, was man zu tun hat. Wenn ich ehrlich bin, merke ich, ja, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich liebe es, am liebsten 24/7 unterwegs zu sein in der Welt und für nichts zu schade zu sein. Aber ich merke, dass es doch sehr schnell auch geht, dass man da hineintapst. So zu meinen, okay, mir geht es ja dann gut als Christ, wenn ich dieses und jenes alles gemacht habe. Und ich muss mir immer wieder sagen, und ich will es auch euch heute Morgen sagen, bei Gott geht es um dein Sein und nicht um dein Tun. Da geht es um die Annahme. Und ich darf einfach vor Gott sein, seine Liebe, seine Annahme, seinen Blick genießen, ohne irgendwie Aussicht danach zu haben, irgendwie mehr Energie zu kriegen und danach mit mehr Tempo weiterzumachen. Es braucht immer wieder, dass wir unseren Einsatz oder auch unseren fleißigen und selbstlosen Einsatz kritisch reflektieren. In meiner Zeit als Missionar in Papua-Neuguinea hat mich mal ein Kollege extrem gechallenged. Der sagte zu mir, also willst du eigentlich mit deinem pausenlosen Einsatz Pluspunkte im Himmel sammeln? Und das hat mich zutiefst verletzt, weil ich mir gedacht habe, sage mal, ich bin doch hingegeben dem Herrn, ich tue es, weil ich dem Herrn liebe, alles für den Herrn, ein Leben gegeben. Ja? Und jetzt sagt er mir und unterstellt mir das, du willst ja nur Pluspunkte sammeln im Himmel. Und das hat wehgetan. Aber ich habe angefangen, mal wirklich kritisch zu reflektieren und nachzudenken. Und dann habe ich mich gefragt, Dave, was treibt dich eigentlich an? Was ist so die treibende Kraft, the driving force? Und warum tust du das, was du tust? Ist es die Dankbarkeit und die Freude? Oder wie viel religiöses Streben steckt da dahinter? Oder vielleicht auch Anerkennung, Sucht? Oder vielleicht auch Selbstverwirklichung? Also Dinge, die da sind. Und ich möchte mal ganz frech behaupten, vieles auch im frommen Lager in unserer Motivation ist sehr durchmischt. Da mischt sich vieles, auch ganz Menschliches, oftmals mit hinein. Es gibt eben nicht nur die guten und reinen und richtigen Antreiber, es gibt auch die weniger guten und falschen. Von daher immer wieder zu fragen, sich hinterfragen zu lassen, was treibt mich an? Und nochmals, lass das religiöse Streben sein. Diese religiöse Streberei, das ist wie so ein Virus. Und das Virus will uns immer wieder befallen. Setz dich bloß nicht diesen Viren aus und halte dir auf alle Fälle vom Leibe. Wie das gehen kann, das verrät uns auch der Paulus im nächsten Abschnitt, wenn wir das weiterlesen. Und das unterstreicht das Eigentliche seines Strebens. Es führt uns ins Innerste des Evangeliums, der guten Nachricht, die bis heute gilt. Denn Paulus war geradezu von der äußeren Sinnlosigkeit seines Strebens entsetzt und überwältigt. Er hat ein Leben eigentlich ohne Jesus geführt. Er hatte religiöse Luftschlösser, könnte man sagen, gebaut und die sind auf einmal eingestürzt. So schwer der Schaden und der Verlust jetzt für ihn ist, umso groß, größer, überschwänglicher ist nun der Gewinn, von dem er spricht und redet. Und das ist mein zweiter Impuls. Der unüberbietbare Gewinn, lass die Jesuserkenntnis dein Ein und Alles sein. Wieder ein Szenario. Stell dir das folgende vor. Du bist mal wieder ein Kaufmann oder eine Kauffrau. Du hast eine sehr schöne Pelzjacke und einen Hut mit einer lustigen Feder, den du besonders liebst. Du wohnst in einem riesigen Haus, das Haus hat 5 Etagen und im Vorgarten hat es einen Fischteich mit einem Goldfisch. Du hast 15 Zimmer voller Möbel, 4 Tiefkühltruhen voller Essen. Unter deiner Matratze hast du mehr Geld, als man sich vorstellen kann. Ja, du hast alles, was du haben möchtest. Aber eines Tages siehst du etwas in einem Schaufenster. Etwas ganz Besonderes. Eine wunderschöne weiße Perle. Sie kostet 1 Million Euro, sagt der Mann in dem Geschäft. Und das ist leider nur viel zu viel Geld, als das du unter deiner Matratze hast. Aber du möchtest unbedingt diese Perle haben. Frage. Was würdest du tun? Überleg mal kurz. Was würdest du tun, um diese Perle zu kriegen? Ich habe es jetzt leider vergessen. Diese Story ist aus einer kleinen Kinderbibel, die ich abends immer wieder meinem vierjährigen Sohn vorlese. Und die hat mich neulich wieder so richtig gepackt, als ich mich auch für den Vortrag vorbereitet habe. Ich habe, die darf und kann ich euch nicht vorenthalten. Es geht nämlich dann weiter in der Geschichte und ich lese das hier. Der Kaufmann hatte eine Idee. Er rennt nach Hause, er verkauft seine Möbel, seine Tiefkühltruhen, er verkauft sein Haus, seinen Springbrunnen mit dem Goldfisch, er verkauft seine schöne Perljacke, aber seinen Hut mit der lustigen Feder behält er. Denn die ist ihm wichtig. Die ist ihm etwas ganz Besonderes. Er leiht sich eine Schubkarre. Ihr solltet das in der Kinderbibel sehen, wie süß und trollig das gemalt ist. Ja, Schubkarre, er packt sein ganzes Geld hinein. Er bringt es zum Geschäft, um die Perle zu kaufen. Oh weh, er hat 50 Euro zu wenig. Gib mir deinen Hut statt dem Gelde, sagt der Mann in dem Geschäft. Der Kaufmann lacht. Er gibt dem Verkäufer seinen Hut und hat nichts mehr, außer sein Unterhemd, aber er bekommt die Perle. Hurra, und jetzt gehört die Perle ihm. Und das ist so wunderschön gemalt, da wie so der halbnackt da hier, der Mann, ne, die Perle in der Hand hält und freudestrahlend wie so ein Honigkuchenpferd glücklich davon springt. Natürlich, die frommen Bibelkenner wissen, ah ja, das ist ja, das klingt so nach Matthäus 13, ne, das Gleichnis, das Jesus erzählt hat, ja, da ist es auch angelehnt. Übrigens auch in diesem Text taucht unser Zeteo-Wort auf, ne, das Streben. Ein Kaufmann, der nach Perlen suchte, strebte, trachtete, der da irgendwas begehrte. Und der den Fund seines Lebens macht, weil er die Perle findet und alles, aber auch alles dafür hergibt und dran gibt. Ich möchte dich ganz persönlich fragen, wer oder was ist die Perle für dich? In deinem Leben. Wer oder was hat so viel Wert, dass du alles, aber auch alles aufgibst, zurücklässt, um diesen Perlenschatz zu besitzen? Braucht jetzt so die Sonntagsschulantwort, ne? Jesus, Jesus, ne? Der Kaufmann Paulus beschreibt seinen Perlenfund in unserem Text mit den folgenden Worten, Philipper 3,8. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Das ist diese Perle, unüberbietbar groß und wertvoll. Und das ist nichts Materielles für Paulus, sondern es ist eine Person. Eben Jesus, Jesus Christus. Und in dieser Person, in Jesus Christus, liegen alle Schätze verborgen, der Erkenntnis und der Weisheit. In Kolosser 2 finden wir das. Dieses Jesus zu kennen, ist für Paulus der unüberbietbare Schatz, Gewinn. Mehr noch als ein Sechser im Lotto. Es ist der bessere Weg, nicht der Holzweg, es ist der wahre Weg. Und bei dieser Erkenntnis Christi, so wie es dein Luther heißt, also Jesus zu kennen, da geht es jetzt nicht um einen intellektuellen Akt oder sich irgendwie Wissen anzueignen oder Kopfwissen. Du kannst fromm, religiös, christlich aufwachsen, du kannst alle Bibelgeschichten kennen und aufzählen und Bibelverse rezitieren, du kannst aber Jesus nicht kennen dabei. Es geht beim christlichen Glauben nicht unbedingt nur um Kopfwissen, das ist schon auch sehr wichtig. Aber es ist nicht das Entscheidende, sondern es geht auch um eine Erfahrung, die neben dem Kopf auch mein Herz beeinflusst. Mein Herz in Besitz nimmt. Und zu meinem Herz gehört eben biblisch auch mein Wille, meine Gefühle und meinen ganzen Verstand. Das gehört dazu. Und diese Erkenntnis, aufgepasst, die kriegt man auch nicht durch eine Art kontemplative Übung oder durch eine Art Meditation, so versenk dich nur in dich selbst. Dann findest du irgendwie so vielleicht einen Funken von Gott und irgendwie was. Nein, nein, das kommt immer auch von außen. Für Paulus war es die Begegnung, wow, der Flashback, whoops. Jesus, der Auferstandene, ist ihm begegnet, von außen. In der Parallelstelle in Galater 4,9, da wird dieses Gott erkennen mit Christwerden verbunden. Also auch nochmal biblisch wirklich gut begründet. Und im Alten Testament steht die Erkenntnis Gottes immer auch für eine enge Beziehung zu Gott. Also hier haben wir mit einer Beziehung zu tun, einer persönlichen Beziehung und kein religiöses System. Von daher mag ich nicht, wenn wir sagen, das Christentum ist eine Religion. Nein, das ist eine persönliche Beziehung und keine Religion in dem Sinne. Und zu dieser persönlichen Beziehung, Jesus-Beziehung, gehört, dass eben Jesus der Herr ist. Paulus sagt, mein Herr. Und was heißt es jetzt, wenn Jesus dein Herr ist und mein Herr ist? Er ist nämlich dann auch der Herr, im Kapitel vorher sagt er, vor dem sich alle Knie beugen müssen eines Tages. Also das ist der Weltherrscher. Das ist nicht nur so irgendwie so einer unter, ne, so mein Herr, mein Buddy, mein Freund und so, sondern er ist der Weltherrscher, da wird sich jeder vor ihm beugen. Ein Putin, ein Hitler, egal wie sie auch heißen, und du und ich, alle haben uns mal davor, vor ihm zu beugen. Er ist der Herr. Und wenn er der Herr ist, dann hat er jetzt auch das Sagen. Dann wird er zum Lebensmittelpunkt und dann dreht sich alles auf einmal um ihn und ordnet sich auch ihm unter. Und ich wende mich mit all meinen Sorgen, Ängsten und Fragen und Unsicherheiten, die wir alle ein Stück weit erleben. Ne? Wir leben ja absolut im Krisenmodus weltweit. Aber da wenden wir uns ihm zu. Und die Zentnerlast an Schuld, die uns vielleicht plagt, auch heute Morgen, egal was es war und ist, was dein Herz nach unten zieht, die lädst du dann bei diesem Jesus, deinem Herrn, ab. Und du erlebst, dass er dir vergibt und du wieder durchatmen kannst und befreit deinen Weg gehen kannst, weil er die Zentnerlast in die Tiefe des Meeres geschmissen hat. Du stehst in Verbindung mit diesem Herrn. Und Jesus, er ist der Grund, er ermöglicht diese Beziehung. Sie baut darauf auf, was Jesus geleistet hat, mit seinem Leben erwirkt hat. Das ist keine Errungenschaft, du hast nicht um die Liebesbeziehung zu Jesus geworben, weil du da irgendwie so attraktiv bist für ihn. Nee, er hat ein absolutes Ja für dich, egal was du gemacht hast und egal wie du bist. Und Paulus, er führt diesen unüberbietbaren Gewinn für Jesus oder diesen unüberbietbaren Gewinn dieser Jesus-Erkenntnis weiter aus. Es ist dieser unüberbietbare Perlenschatz, dieser Erkenntnis-Beziehungsschatz. Und das ist mein großes Herzanliegen und dafür schlägt es sehr, dass wir dazu beitragen in dieser Welt, dass noch viele Menschen diesen Jesus-Schatz kennenlernen, diesen unüberbietbaren Gewinn entdecken, diesen einzigartigen Schatz. Und Paulus beschreibt diesen Content noch mal etwas ausführlicher. In Vers 9 sagt er dann, wenn es weitergeht, ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Also Jesus, er kam auf die Welt, weil er nur eine Mission hatte, weil er nur ein Streben hatte, weil er nur einen Wunsch hatte, weil er nur eine Sehnsucht hatte. Die finden wir in Lukas 19,10. Der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen. Zeteo. Streben. Zu begehren. Und zwar was denn? Zu retten, was verloren ist. Also Jesus zieht quasi zu denen hin, die verloren sind. Zu denen, die sich von Gott entfremdet haben, die ihr Leben ohne ihn meistern wollen, die nach Heimat und Sinn suchen. Aber auch, die ihr Leben an die Wand gefahren haben, die in sich selbst verkrümmt sind und die unter ihrer Schuld zu zerbrechen scheinen. Oder eben auch die, die sich im religiösen Hamsterrad abmühen und meinen, irgendwie das Leben selber meistern zu können und gut zu sein. In unserem Streben, egal ob es jetzt religiös ist oder auch nicht, da gleichen wir Schafen, die immer wieder davonlaufen vom Hirten und sich dann auch verirren. Deswegen brauchen wir immer wieder auch einen Retter, der uns findet. Und in unserem Hunger nach Glück, wo wir alles Mögliche vielleicht in uns hineinfressen und ausprobieren, brauchen wir letztlich das Lebensbrot, das satt macht. Und in unserer Suche nach Leben, in unserem Streben nach Leben, merken wir oftmals auch, es geht immer auch ein Stück weit auf Kosten von anderen. Und wir merken, dass wir Vergebung brauchen und vor allem einen, der es anbietet. Und wir merken aber auch im anstrengenden, religiösen Hamsterrad, dass wir jemanden brauchen, der uns rechtfertigt, weil ich das nicht in mir habe und nicht in mir finde, sondern es kommt aus ihm. Die Entdeckung, es gibt Erlösung ohne Eigenleistung, weil es den Erlöser gibt. Ja, und diese Rechtfertigung, die gilt es zu verstehen. Philipp Jensi hat es mal so wunderbar ausgedrückt, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Es gibt nichts, so sagt er weiter, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Das ist doch klasse, oder? Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich weniger liebt. Das ist dieser Schatz. Und ich komme ins Schwärmen über diesen Schatz, über diesen unüberbietbaren Schatz. Und ich tue das mal mit Worten von einem Pastor aus Amerika, der schon verstorben ist, Pastor Lockridge. Er kennt das vielleicht, da gibt es einen schönen Clip auch dazu, der heißt That's My King. Und er beschreibt es mit Worten, mein König ist ein unübertrefflicher König. Keine Maßeinheiten können seine grenzenlose Liebe definieren. Er ist fortdauernd stark, er ist parteilos barmherzig. Er ist das größte Phänomen, das jemals den Horizont dieser Welt durchquert hat. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter der Sünden. Er ist einmalig, er ist die höchste Idee der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist die grundsätzliche Doktrin der wahren Theologie. Er ist der Schlüssel zum Wissen. Er ist die Quelle der Weisheit. Seine Güte ist grenzenlos, seine Gnade ist genug. Sein Wort ist lebendig. Er ist unfassbar, er ist unbesiegbar. Die Pharisäer konnten ihn nicht ertragen. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten, der Tod konnte ihn nicht stoppen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König. Das ist doch gewaltig, unüberbietbar. Eigentlich müssten wir jetzt vor Freude, ich sehe es ein bisschen verhalten bei euch, aber ja, das ist dieser unüberbietbare Gewinn, der dazu führt zu sagen, okay, lass die Jesuserkenntnis dein Ein und Alles sein. Wir kommen noch zu einem letzten Impuls. Der Christusfokus, strebe allein nach Jesus. Denn diese Erkenntnis, die jetzt Paulus gewonnen hat, Jesus zu kennen, diese Beziehung, die gibt ihm jetzt eine absolut neue Ausrichtung, eine absolut neue Prioritätensetzung und einen absolut neuen Fokus. Nochmal stellt dir folgende Szene vor. Dein Handy vibriert. Du erhältst eine Nachricht. Du entsperrst dein Handy und stellst überraschend fest, dass dein Handy wohl in der deiner Abwesenheit irgendwie eine App heruntergeladen haben muss, die deine Internetnutzzeiten minutengenau dokumentiert. Du schaust dir die Wochenübersicht an und stellst auf einmal mit Erschrecken fest, oh Mann, zig Stunden WhatsApp, zig Stunden Instagram, zig Stunden, huiuiui. Völlig erstaunt musst du das feststellen. Und das, obwohl du dir ja vorgenommen hast, über Weihnachten mehr Zeit für die Familie zu haben, mehr Zeit für Jesus und in der Bibel und so weiter und so fort. Was machst du? Einfach so weitermachen, vielleicht die App wieder deinstallieren oder irgendwelche Konsequenzen ziehen. Genau mit diesem Szenario habe ich mich vor ein paar Tagen auseinanderzusetzen gehabt. Mir war das gar nicht so bewusst, dass dann doch auch so viele Stunden in diese Social-Media-Nutzung reinfließt. Ich war ein Stück weit schockiert, fast schon überführt. Eigentlich will ich das ja nicht. Und klar, Social-Media sind ja auch super Sachen, gar nicht. Ich will das gar nicht verteufeln, gar nicht, um das geht es gar nicht. Aber ich habe festgestellt, so der schnelle und permanente Griff zum Handy stellt dann doch recht schnell eine Ablenkung dar. Und es hält mich, ob ich es will oder nicht, vom Wesentlichen ab. Ich gehe sogar so weit und provoziere vielleicht heute Morgen ein bisschen, ein unkontrollierter und übermäßiger Handykonsum, der kann dir sogar deinen Christusfokus vernebeln. Weil er dir nicht nur die Zeit raubt und die Zeit stiehlt, sondern weil du da was in dich reinnimmst, Bilder und Stories und Reels und so weiter, die auch deinen geistlichen Speicher belegen. Ich spreche jetzt mal gar nicht von den Bildern, die ja überhaupt nicht gut sind und so weiter, ne, die deine Fantasie verderben. Und dann habe ich noch ein Buch in die Hände bekommen über Weihnachten, ein Buch von John Comer und einen Satz gelesen, der wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Die größte Bedrohung für das geistige Leben in der modernen Welt ist ein überlastetes, digital abgelenktes Leben in Höchstgeschwindigkeit. Autsch, habe ich gedacht, autsch. Und habe ich gemerkt, dass auf einmal Jesus Christus höchstpersönlich mit mir ins Gespräch kommen will. Und ich habe mich angesprochen gefühlt und ich habe eine Entscheidung getroffen. Und die möchte ich euch einfach auch so sagen, dass ich gesagt habe, nee, ich will meinen Medienkonsum reduzieren und auch regulieren. Gesagt, getan, ich habe mir eine App installieren lassen jetzt auf meinem Handy, die meine Social-Media-Nutzung reglementiert und begrenzt, weil ich eben den Christus-Fokus wieder stärken möchte, auch in mir. Ein paar persönliche Fragen für dich. Wie kann denn so ein radikaler Christusfokus in deinem Alltag aussehen? Ob du jetzt Student bist, arbeitest oder egal was immer, Mama oder wir haben ja unterschiedliche Menschen hier. Wie kann das praktisch gelebt werden? Und wo liegen die größten Herausforderungen für dich und dein Leben, die so einen Christusfokus verschwimmen lassen, einnebeln lassen? Schauen wir nochmal abschließend kurz auf Paulus. In der Begegnung mit diesem lebendigen Christus hat er auf einmal neue Werte, neue Prioritäten, ein neues Bekenntnis bekommen und vor allem eine neue Identität. Diese Begegnung, die revolutionierte sein Leben. Und das war jetzt auf einmal das Ein und Alles. Jesus, das hat ihn durchdringt. Auf ihn war er ausgerichtet, von ihm wurde er befähigt und von ihm wurde er motiviert. Christus wird für Paulus die Mitte seines Glaubens, das Zentrum seines Interesses und die Antriebskraft seines Handelns. Dieser Jesus-Encounter führt dazu, dass er jetzt auf einmal nur noch nach Jesus allein strebt. So ein Zetheoman wird, sucht, es begehrt. Und das hatte übrigens auch schon Jesus mal gesagt, Matthäus 6, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachten, streb danach, das, was Gott wichtig ist. Und von diesen Aussagen von Paulus gibt es ein paar wunderbare Konkretionen für dich und für mich. Was heißt es, Christus fokussiert zu leben? Das heißt zum einen, ich verlasse mich auf Jesus, auf seine Zusagen, auf seine Wohltaten. Ich ruhe in der Gewissheit, dass er ein Ja zu mir hat. Und dass es genug ist. Und dass er es vollbracht hat am Kreuz. Das reicht aus. Das ist etwas, was ich, ja, super, da muss ich, das darf ich empfangen. Da verlasse ich mich drauf. Und ich sage ein Nein zu jedem, zu jeglicher Form des religiösen Strebens. Und aufgepasst, Nein ist ein vollständiger Satz. Das Zweite, ich möchte mit Christus verbunden sein. Die Nähe zu ihm ist mein Glück. Weil bei ihm meine tiefsten Sehnsüchte letztlich gestillt werden. In vielem anderen gibt es auch, aber in Jesus die tiefsten. Und ich möchte natürlich auch einer leistungsorientierten Spiritualität eine entschiedene Absage erteilen. Und deswegen auch aufpassen, was sind die Dinge, die meinen Christusfokus einnebeln. Die gilt es zu eliminieren, auszuschalten. Und ich lebe in der Gemeinschaft mit Christus und möchte mich von dieser Gemeinschaft heraus erfüllen lassen und eben aus Freude und aus Dankbarkeit mich einsetzen. In der Gemeinde mitarbeiten, na klar. Anderen helfen, ja. Und ich will dazu beitragen, ihn bekannt zu machen. Na klar mache ich das, aber aus Freude und Dankbarkeit und nicht aus einem, ich muss. Oder weil mich der Pastor oder der Missionar oder irgendjemand mit der geistlichen Peitsche da anschiebt und treibt, auf jetzt. Nein, aus Freude und Dankbarkeit tue ich es und ich setze mich ein. Und vielleicht sitzt einer hier, der sagt, heute bei der Jumiko, dann möchte ich das auch als nicht nur irgendwie ehrenamtlich, sondern hauptamtlich tun in der großen, weiten Welt, im kulturübergreifenden Dienst. Dann mach das. Hier hat es eine wunderbare Ausstellung da drüben, da unten. Schau dich um, da gibt es wunderbare Möglichkeiten, die dich und dein Leben und den Christusfokus vor allem stärken können. Und dieses Streben, dieser Christusfokus zeigt sich eben auch dann, und das finden wir ein paar Verse weiter, dass Paulus sagt, er will Jesus immer besser kennenlernen. Also er geht bei Jesus in die Lehre, er lernt von ihm, er probiert sein Leben. Ich nehme sein alltägliches Leben zum Vorbild. Und dieses Unterwegssein mit Jesus, das ihm nachfolgen geht, immer mit der Bibel in der Hand und mit anderen Menschen. Also dieses Solo-Christentum da so vorm Internet, schwierig. Es geht immer mit anderen in Gemeinschaft von ihm zu lernen. Und ich sehne mich danach, dass Jesus sich in meinem Leben verwirklicht. Ich strebe danach, dass Jesus durch jede Pore meines Lebens zum Vorschein kommt. Egal, wo ich bin, egal, was ich tue, hierzulande oder im Ausland. Und dass ich die Auferstehungskraft von Jesus erlebe. Und Paulus geht sogar so weit, dass ich an seinen Leiden teilhabe. Das wünscht sich ja keiner, ne? Wir wollen natürlich das Große, die Wunder, die Kraftwirkungen Gottes erleben, aber so an den Leiden teilhaben, die Jesus hatte, das muss nicht unbedingt sein. Aber Paulus sagt, ich will Jesus ähnlicher werden. Und das gelingt eben auch da, wo wir uns in die Mission Jesu einklinken. Er hat eine Mission in dieser Welt und wo wir uns da einklinken, ja, da kommt schon der ein oder andere Widerstand vielleicht auch auf dich zu. Aber wir streben nach Jesus und dass er sich in dieser Welt durchsetzt. Und das mache ich als Studentin, als Mitarbeiterin in der Firma, als ein Hobbykicker im Fußballverein, als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Gemeinde oder als hauptamtlicher Pastor. Der Theologe Fulbert Stefanski sagt einmal, Mission heißt zeigen auf das, was man liebt. Mission heißt zeigen auf das, was man liebt. Und dafür wünsche ich dir von ganzem Herzen viel Kraft. Ich wünsche dir viel Mut und Freude. Und nochmal, schau dich auf der Ausstellung gut um, wo es da vielleicht etwas gibt, wo du dich einklinken kannst in die Mission Jesu. Weil Jesus unüberbietbar ist. Weil er alles ist und alles andere nochmal Müll ist. Darum lohnt es sich, nur nach ihm zu streben und auf ihn ausgerichtet zu leben. Und dann trifft auch das ein, was ich eingangs gesagt habe, ne? Das Statement der Moskito. Wenn die kommt und dich sticht, dann fliegt sie davon. There is power in the blood. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der große Schatz bist, dass wir diesen großen Fund in dir haben und dass du unüberbietbar groß und reich und schön und herrlich bist. Wir preisen dich und wir danken dir. Wir danken dir für das, was du getan hast. Wir danken dir für deine Gerechtigkeit, in die wir uns hineinkleiden dürfen, von der wir leben und vor der wir bestehen können vor dir. Danke, Herr. Und hilf uns und leg auch in uns diese Sehnsucht, dieses Streben, dieses Begehren hinein in unserem Leben, dass es um dich geht, lieber Herr. Und dass es um deine Ehre geht, für die wir leben und sterben. Danke dafür. Amen.